Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Otto Birnbaum von Revent und Jan Mitschajka von HV Capital und wir haben 2 Runden besprochen und wir haben, wie immer mit den beiden, immer noch mal links und rechts ein bisschen über ein paar andere Themen gesprochen. War mal wieder eine sehr launige Folge, von daher, ja, gleich rein ins Gespräch mit Otto Birnbaum von Revent und Jan Mitschajka von HV Capital. Viel Spaß.
Heute zu Gast.
Mein Name ist Jan Mitschajka. Ich bin Partner bei HV Capital. Wir investieren in Deutschland und in Europa in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early Stage Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth Investments 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv. Also traditionell kommen wir aus dem Consumer Business, haben sehr viel B2B Enterprise Fintech gemacht und wagen uns jetzt in ganz neue, für uns ganz neue Bereiche wie Drohnen, Roboter, Quantencomputing etc. Und ja, freuen uns immer mit spannenden Gründern zu sprechen.
Und hier ist Otto Birnbaum von Revent. Revent ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, investiert europaweit in Pre-Seed-Firmen im Bereich Klima, Healthcare und Empowerment.
Investments und Exits.
Otto, Jan, hallo ihr beiden.
Hi Otto, hi Jan.
Hallo Jans, wie geht's euch?
Ja, mir prächtig, euch beiden hoffentlich auch, ja? Was macht das VC-Klima?
Gut. Ja? Gut, ich glaube.
Ich habe gerade vor 2 Wochen hatten wir wieder unsere Gruppentherapie im Partnerkreis, wo ich gelernt habe, man darf auf die Frage nicht mit gut antworten.
Nein,
einfach wie es einem geht, weil gut so heißt, gut kann halt alles zwischen Nahtod und ja so gehen. Insofern, ich sag mal, es geht uns großartig.
Ja. gut ist nicht gut genug, ja?
Wenn mich Leute fragen, alles gut, das ist ja meistens diese Kombination, ne? Das kannst du auch nicht mit Nein, wenn wir mit Ja beantworten. Ne? Aber Jan, ich habe an dich gerade gedacht, auf dem Weg ins Büro habe ich heute deinen Podcast gehört mit Nikita Fahrenholz. Super, muss ich sagen. Also du bist ja wirklich, an dir ist ja ein Host verloren gegangen.
Das weiß ich nicht. Aber Nikita und ich, wir haben lustigerweise unsere Beziehung, Arbeitsbeziehung natürlich, hat angefangen ganz früh, da war ich COO von Wooga, er war COO von Delivery Hero und dann gab es noch Marc Striegel, COO von SoundCloud und wir drei, wir waren ja 3 der ganz, ganz frühen Berliner Startups, haben uns immer in einer Gruppe getroffen, um uns über so Themen wie ESOP, Internationalisierung, OKRs und so zu unterhalten. Also Nikita kenne ich schon sehr lange. Insofern hat es mich sehr gefreut, mit ihm da zu sprechen.
Ich glaube, das ist auch genau der Spirit, der darüber kommt, dass ihr beiden einfach so ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis habt, ne? Und ihr seid ja weite Wege auch, also sagen wir jetzt auch HV, ihr seid mehrfach da investiert, ne? Bei ihm in seinen Themen, ne?
Ja, genau. Also HV hat Delivery Hero natürlich, waren wir dabei, waren bei Aktio dabei, Book a Tiger, was dazwischen war, haben wir ausgelassen.
Ah, genau. Ja. Okay. Also spannend, wir können ja verlinken. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, nochmal eine ganz, ganz frische Perspektive. Der Podcast heißt wie heißt er?
Fund Build Operate.
Also sehr cool auf jeden Fall. Cool. Und Otto, dich hatte ich auch gefragt, ob es Neues gibt im Vorfeld, aber du sagtest, das wird jetzt alles erst angekündigt, ne? Das heißt, wir trommeln so ein bisschen für die nächste Sendung vielleicht, ja?
Für die nächste Sendung, ja. Wir waren ziemlich busy in Q1 und ich muss vielleicht das gut gegen einen super austauschen, um hier HV-konform zu sprechen. Aber wir sind eigentlich ganz gerne ab und zu low-key unterwegs. Nee, wir haben einige Portfolio-News, die jetzt in den nächsten Wochen kommen werden, die eigentlich alle sehr, sehr stark sind. insoweit. Leider noch nichts zum aktuellen Besprechen, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen.
Und dann vielleicht aber trotzdem der Teaser. Wir haben heute zwei Themen, die wir besprechen. Food und Health. Was aus dem Bereich dabei?
Nein, ich glaube, ja, Health schon und Energie. Das sind die beiden Hauptthemen.
Okay.
Und dann davon Mehrfachnennung.
Also sozusagen. Das ist jetzt der Cliffhanger fürs nächste Mal. Da freue ich mich drauf. Dann würde ich sagen, wir steigen ein, ne, in ein, ja, ich weiß gar nicht, der Space ist interessant, glaube ich. Ich sag mal interessant, vorsichtig, ne?
Okay. Ich kann ja mal anfangen zum Thema Food. Also wir wollen heute einmal über Mosamit sprechen. Mosamit ist eine Firma in Amsterdam, die eigentlich in Europa die ersten waren, die Cell-Based Meat versuchen zu entwickeln. Und die haben gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen announced. Der Lead-Investor ist Lower Carbon, Chris Zucker. Sehr, sehr großer Fund aus Silicon Valley, die sozusagen weltweit in Klimathemen investieren. Und die haben zusammen mit M-Ventures, das ist der Venture-Fonds von Merck, jetzt sozusagen nochmal eine große Runde hier gemacht. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich mal schauen, was Jan und Jan von Cell-Based Meat halten. Aber ist es zumindest so, dass das war zwischenzeitlich sehr gehypt. Und dann gab es auf jeden Fall sozusagen auf einmal so eine Ernüchterung, was heißt, okay, das Steak kostet jetzt nicht mehr 1 Million Euro, was es ursprünglich immer kostete zu produzieren, sondern nur noch 10.000 Euro, vielleicht nur noch 1.000 Euro. Aber wir müssen irgendwann mal runter zu 10 Euro sozusagen kommen. Und dazu gibt es natürlich riesen regulatorische Hürden, die gerade in Europa, sagen wir mal, mit am höchsten sind. Ja, es gibt jetzt so die ersten Food-Startups in Singapur, die da wesentlich offener sind regulatorisch, und die USA ist sowieso offener. Aber Mosamit sind eben die ersten und ich glaube mittlerweile die größten. So, und jetzt höre ich auf zu reden und lass mal Jan und Jan hier zu sagen, was haltet ihr davon? Glaubt ihr an Mosamit, ja oder nein? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ich finde das, wenn ich einfach mal reinspringen darf, ich habe mir gerade nochmal Beyond Meat angeschaut, wer da zur Spitze 2019 die Aktien gekauft hat bei $240, die jetzt bei $6 steht, hat, glaube ich, nichts Gutes für seine Rente getan, um es mal so zu formulieren. Was man aber sagen muss, ich glaube, warum insgesamt, aber das ist jetzt Plant-Based Meat, Beyond Meat. Mosamit macht ja Lab-Based Meat. Der Unterschied ist, eins aus Pflanzen, das andere ist im Labor hergestellt. Ich glaube, was ja ganz klar ist, dass wir als Welt aufhören müssen, so viel Fleisch zu essen. Einfach wegen dem CO2-Impact. Ethisch, moralisch kann man sich auch drüber streiten, etc. Und insofern gab es da immer wieder sehr viele Ansätze, sei es Plant-Based, eben wie Beyond Meat, sehr viel mit irgendwelchen Weizen und so weiter, das zu ersetzen in einem ähnlichen Geschmack. Oder eben wie Moser im Labor die Sachen heranzuzüchten. Da gibt's dann auch noch Unterschiede. Mache ich quasi ein gesamtes Stück Fleisch, versuche ich vielleicht über Fermentierung Milchsäure, Casein etc. zu produzieren. Wir haben am Ende, ehrlich gesagt, weder in das eine noch in das andere investiert. Auch wenn es sehr gehypt war. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich glaube, Beyond Meat war an der Spitze, ich glaube, 80 Milliarden wert oder so, also riesig. Weil für uns immer die Schwierigkeit war, wie komme ich eigentlich an den Markt dran? Mache ich eigene Produkte, wo ich dann wiederum in Retail muss, weil da wird Essen ja immer noch gekauft zu 90%. Mache ich einen Ingredient Brand, so wie Beyond Meat, die es ja teilweise bei Burger King oder bei Mc's gab. Also nicht nur, dass man eine hohe technische Komplexität hat, einmal in der Entwicklung, vor allem dann noch in der Skalierung, aber dann halt noch ein Go-to-Market. Insofern war ich etwas überrascht von der Runde, wobei so es mich als Erdbewohner freut, dass hier weiter investiert wird.
Vielleicht darf noch mal so zwei, drei Nuancen mit aufzunehmen. Also wir schauen uns sozusagen, wir haben uns den Food-Bereich sehr, sehr eng angeschaut und haben dann angefangen zu unterteilen in, was ist eigentlich Proprietary IP? Also was sind sozusagen Technologien, die wirklich schwierig sein wird zu reproduzieren? Und da glaube ich an so Lab-Based Meat, wenn du das wirklich hinbekommst, die Kostkurve richtig nach unten zu bringen, dann ist das echt schwierig nachzumachen, weil das kriegst du sozusagen nicht mal eben so zusammengeschustert. Da sind die noch nicht, ne? Das ist noch ein großes If. Ich glaube, da muss es sozusagen hinkommen. Zurück zu dem Kommentar, das Steak hat mal 1 Million gekostet, irgendwie jetzt nur noch 100.000. Das muss irgendwie auf 10 Euro runterkommen. Allerdings ist das, glaube ich, so der große Unterschied zu den vielen Plant-Based-Themen, die insgesamt eine IP haben, die nicht so wahnsinnig defendable ist. Ja, also klar, es gibt irgendwie Beyond, aber dann gibt es auch ein Planted und es gibt noch 15 andere und auch die großen Nestlés dieser Welt fangen an, ihre eigenen Brands sozusagen aufzusetzen und diese durch, was Jan gerade gesagt hat, durch ihre existierenden Distribution-Kanäle auch zu verteilen. Also wir glauben, dass sozusagen auf der Consumer-Seite, wo du eine Brand aufbaust mit einer langfristigen Commodity als Produkt dahinter, das ist schwieriger, als wenn du wirklich schaffst, eine neue Technologie eben zu kreieren, der die diese Kostkurve nach unten bringt, um dann wirklich sozusagen lab-based Meat hinzubringen. Dieses Investment in Europa zu machen, ist bold, weil du dann eben wirklich im regulierten Bereich unterwegs bist. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, da gibt es sozusagen Singapur und die USA und andere, sagen wir mal, legal jurisdictions, die da wesentlich offener für sind. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem super, als Europäer, dass wir sowohl auch Startups haben, die in dem Bereich sind, als auch Investoren haben, die dann sagen, okay, wir drücken das jetzt hier durch. 40 Millionen werden nicht reichen, ja. Die werden dann nochmal 100, 200, 300, 500 brauchen, weil das einfach ein langfristiges Spiel ist. Aber, also mich freut's sehr, dass sie diese 40 aufgenommen haben. Und ich find's bemerkenswert, dass es ein Lower Carbon braucht, in Anführungszeichen, um diese Runde dann anzuführen.
Total stark. Aber ich finde das klang jetzt gerade, weil du sagst, defendable und so weiter, das ist natürlich der Investorenblick, ne? Generell erstmal, da bin ich total bei Jan, dass man freut sich doch eigentlich, dass so ein Thema irgendwie Finanzierung bekommt, ne? Weil generell, ich glaube, das wird gebraucht und nach vorne raus, man sieht ja, der Fleischmarkt, der Umsatz mit Fleisch steigt, die Nachfrage wird immer größer. Das muss ja irgendwie auch realisierbar bleiben alles, ne?
Mhm, total. Ja. Total. Und vielleicht aber nochmal als Erinnerung, das Unternehmen hatte 2021 85 Millionen geraced und einfach nur für Gründer, die jetzt vielleicht selber eine Finanzierungsrunde basteln. Das sehen wir immer wieder, dass es irgendwie in der Vergangenheit eine große Runde gab. Mhm. Vielleicht ist jetzt eine komplette Mutmaßung, Teil des Geldes auch nicht so sinnvoll ausgegeben wurde, einfach weil zu viel Geld da war. Aber jetzt irgendwie ein interessanter Kern ist. Und wenn man sieht, wer da investiert hat, unter anderem PHW Group, die meine Mutter kommt da aus der Gegend, die Hühnermörder von Wiesenhof, die natürlich auch dann jetzt in diesem Bereich investieren. Genau, es macht irgendwie total Sinn.
Und der Markt ist halt gigantisch, ne? Ich habe mir bei Statista mal die Zahlen angeguckt. 2018 war der weltweite Umsatz mit Fleisch irgendwie 1.800 Milliarden, ja? Und ist gestiegen auf über 3.000 Milliarden, ne? Also das ist irgendwie schon abgefahrene Zahlen, die da irgendwie im Raum stehen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß dann hinter die Chance ist, da quasi Alternativprodukte zu launchen, aber irgendwann müssen ja Lösungen kommen, ne?
Ja, und das andere, was auch interessant ist, Jan, zum Thema Markt, ganz viele von den sozusagen Planted, Beyond etc., die Plant-Based Meat machen, gehen so ein bisschen auf eine immer größer werdende Nische von Leuten, die kein Fleisch essen oder essen wollen. Aber ich sage ganz bewusst Nische, es ist immer noch sozusagen wesentlich kleiner ist der Markt von den Leuten, die nach einem Fleischersatz suchen, als die nach Fleisch suchen. Hm. Und in dem Moment, wo du wirklich sozusagen lab-grown Fleisch hast, hast du eigentlich eine ganz andere Marktgröße. Ich würde mal sagen, 10-mal so groß. Wenn du da sagen kannst, und deswegen kommt halt ultimativ auf die Kosten an, wenn du da sozusagen cost-competitive ein Fleisch, was sozusagen auch gut schmeckt, hinbekommst, ist ein No-Brainer, ja, zu sagen, okay, warum sollte ich nicht das Fleisch kaufen, wofür keine Kuh sterben musste oder irgendwie gequält werden musste und CO2 ausgestoßen werden musste, aber ich bin bequemer Konsument, kann halt trotzdem weiter Fleisch konsumieren.
Ja. Wobei ich mich ja frage, also ist eine ganz persönliche Meinung, ich habe irgendwie bei diesem Thema Lab-Grown Meat auch eine persönliche gewisse Abwehrreaktion, weil ich irgendwie das Gefühl habe, keine Ahnung, Tomate sollte vom Feld kommen und ob dann der Switch wirklich ist von normalem Fleisch, sag ich mal, zu Lab-Grown Meat oder ob der Switch dann nicht irgendwann ist, vielleicht von normalem Fleisch zu vegetarisch oder vegan.
Ja, also ich glaube insgesamt...
Würdet ihr sowas essen? Sorry, wenn ich unterbreche. Würdet ihr Lab-Grown Meat essen?
Ich würde es total gern probieren. Ja, also okay. Habe ich noch nicht. Interessant. Also ja, also aber einfach nur, also mal die Offenheit, es zu versuchen, ne? Und dann, also mal Nein klar, sagen kann man klar. Ja danach immer noch, aber jetzt per se reinzugehen, zu sagen, ich gebe dem keine Chance, das würde ich glaube ich nicht machen. Ne?
Mhm. Ja, und also ich glaube, du hast dann so ein bisschen so einen Pepsi- und einen Cola-Effekt irgendwann. Wir haben mal eine Firma in England länger angeschaut, die hießen This is not meat, this is not chicken. Mhm. Und die sind groß geworden, weil die immer ganz viele Journalisten eingeladen haben zum Blind Tasting und denen Chicken vorgesetzt haben. Und die haben gesagt, boah, schmeckt das gut. Und dann haben sie gesagt, this is not chicken. Also, was, kann ich mir gar nicht vorstellen. So, und ich glaube so ein bisschen, wenn du wirklich mit dem Preis und dem Geschmack dahin kommst, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst, dann ist es wahrscheinlich noch für viele, ich gebe dir recht, Jan, in dieser Generation, wenn dann sagen, okay, will ich das wirklich, soll es nicht aus dem Feld kommen und so weiter. Aber dann die nächste Generation, für die ist es dann irgendwann normal. Mhm. Und dass dann Tomaten aus dem Gewächshaus kommen und nicht sozusagen vom Feld, ist dann irgendwie so, ja, so kommen die her. Oder Spanien, Erdbeeren kommen aus Spanien. Also es wird dann irgendwann so, gibt dann, glaube ich, sozusagen so ein, ja, so eine Anerkanntheit, Social Acceptance davon. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir davon, also ich bin mal gespannt, vielleicht sollten wir es nochmal zu dem Podcast einladen, Jan, die Mosamit Team, weil ich fürchte, dass das leider noch eine ganze Weile braucht, bis die so weit sind. Weil das ist nicht so einfach regulatorisch und diese Kosten darunter zu kriegen. Und wenn du das machst, dann wird es wirklich richtig groß. Und deswegen freut es mich so. Aber es ist halt immer noch ein signifikantes Risiko zum aktuellen Zeitpunkt.
Aber das ist doch wahrscheinlich auch hinterher okay, wenn es noch länger dauert. Ne? Also ein dickes Brett, was aber trotzdem einen großen Markt bedient und irgendwie eine wichtige Lösung präsentiert.
Solange du genug Funding hast.
Ja, ja.
Ja? In dem Moment, wo das dann zu lange braucht und das Geld ausgeht und dann hops geht, dann schaffst du es sozusagen nicht.
Aber das kann man bei Jan Mitschaika und Nikita Fahrenholz im Podcast sehr gut nachhören. Da liegt immer ein guter Businessplan zugrunde.
Ja. Okay. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe von Food nicht so viel Ahnung, aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Sein Punkt war eigentlich, er wartet darauf, dass Inhaltsstoffe, also wie zum Beispiel eben Milchpulver, was ja von der Tiefkühlpizza über den Kuchen über so überall drin ist, sobald man da Cost Parity hat, dass das so die ersten großen Einsatzbereiche von alternativen Proteinen werden, wo ich mich gar nicht frage, so hey, ist das echtes Milchpulver in meiner Pizza oder gefälschtes, weil ich interessiert es eh nicht oder ich weiß es eh nicht quasi.
Ja. Ja, aber Jan, du musst dann da, trotzdem brauchst du dann Differenzierung. Und wenn dann dieses Cost-Parity-Produktionsprozess auftragsfertiger machen können, ja, weil sozusagen gar nicht, wenn du es einmal verstanden hast, wie es geht, reinigermaßen zu reproduzieren ist, dann ist es gar nicht so einfach, da einen defensible Case zu machen. Deswegen hatten wir uns viele Themen sozusagen angeschaut. Aber muss nicht sein, ne? Also manchmal ist auch gerade so Casein, hast du ja vorhin angesprochen, echt eine schwierige Nuss zu knacken, weil es schmeckt halt einfach anders. Ja, und diesen Geschmack kriegt halt keiner hin. Ja.
Startup Insider.
Und vielleicht könnt ihr nochmal einen kurzen Insight teilen, soweit ihr das möchtet. Ne? Aber Jan, du hast vorhin gerade als allererste Punkte quasi die moralische und ethische Debatte angesprochen. Ist das aus VC-Sicht oft ein Thema bei euch dann? Also dass ihr quasi Entscheidungen nochmal hinterfragt, ob sie moralisch entweder positiv oder negativ zu werten sind?
Puh, das ist ein super Thema. Also erstmal vielleicht, wie funktioniert insgesamt der Prozess? Wir haben natürlich eine Liste von Sachen, in die wir nicht investieren dürfen. Also Waffen, Pornografie, mittlerweile auch immer mehr Natural Resources.
Glücksspiel wahrscheinlich, ne? Ja.
Glücksspiel, genau. Aber das sind so die Sachen, die man sich vorstellen würde. Und dann ist natürlich die Frage, haben die Businesses, in die wir investieren, positive und negative Aspekte und wie beeinflusst das für uns die Geschäftsentwicklung? Uns steht nicht zu, mit dem Geld unserer Investoren philanthropische Investments zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt's Funds. Also wir sind nach SFDR 8 klassifiziert. Das heißt, wir wollen Rendite erwirtschaften mit ökologischen und sozialen Nebenzielen. Genau, aber wir dürfen nicht philanthropische Investments machen. Gleichzeitig ist aus meiner Sicht aber relativ klar, dass Unternehmen, die Gutes tun, auch bessere Businesses sind langfristig, weil es einfach besser reflektiert wird, mehr Anklang findet für Mitarbeiter, für Kunden, für die Aktionäre irgendwann etc. Und insofern sind die ESG-Kriterien was wir uns definitiv bei unseren Investments auch anschauen.
Mhm. Ja. Ja, du kannst den ganzen Revent-Pitch hier gleich weitermachen. Das ist ja, wir sind auch SFDR 8-Artikel und wir glauben auch daran, dass gute Businesses langfristig gut für Businesses sind. Insoweit ist das ganz gut. Aber vielleicht, um hier nochmal ganz kurz die Schleife zu schließen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen sozusagen, dass es nicht nur positive Nebeneffekte haben wird, sondern wir glauben, dass die positiven Nebeneffekte so wichtig sind, dass sie eigentlich langfristig Rendite treiben werden. Das heißt, wir würden uns bei so Mosamit schon relativ auseinandersetzen. Okay, wie ist das ethisch? Ist das eigentlich, was sind die positiven Effekte? Müssen dafür weniger Kühe sterben? Was sind die Nebeneffekte? Was passiert mit den ganzen Kuhbauern? Was passiert, wenn, weiß ich nicht, das Fleisch im Lab vielleicht vergiftet wird und dann da ganz andere Epidemien ausgelöst werden? Was sind die Risiken, die da sozusagen dahinter stecken? Und versuchen da schon sozusagen eine möglichst gute Liste jetzt hinzubekommen, was ist positiv, was ist negativ, um dann in net positive Investments zu investieren.
Cool. Dann ich würde sagen, wir schlagen das erste Kapitel zu und gehen zum zweiten Thema. Ihr habt ja ein zweites Thema mitgebracht. Da, ich weiß nicht, da sind wir jetzt nicht mehr im moralischen Bereich, ne, aber wahrscheinlich trotzdem einen sehr, sehr wichtigen Bereich. Otto, du hast ja gerade gesagt, euer zweites Investment ist ja ein bisschen in dem Space irgendwo da auch verortet, ne?
Ja, also ich kann gerne mal hier loslegen. Und zwar möchten wir über eine Firma sprechen, die heißt InformMe. Und die wird Teil von der Medavis-Gruppe. Und unser Podcast heißt ja Exits und Investments. Und deswegen freue ich mich mal über einen Exit zu sprechen, dass sozusagen das InformMe an die Medavis-Gruppe de facto wahrscheinlich verkauft wurde. Und vielleicht kurz, was die machen. Die machen eine Software für Ärzte, um die Patientenkommunikation zu digitalisieren. Und da geht es sozusagen darum, um so ein bisschen Patientenaufklärung, Kommunikation und die Workflow für die Ärzte. Und das Ganze relativ spezialisiert im Bereich Radiologie. Und die wurden jetzt von der Medavis-Gruppe sozusagen gekauft, die auch Software für Radiologen machen, um dann sozusagen diese Patientenkommunikation ja als Feature wahrscheinlich in ihren Software-Suite aufzunehmen. Und also wie gesagt, ich kenne die Informationen hier nur aus dem Presseartikel. Ja, ich habe nicht mit den Gründern gesprochen oder auch nicht mit den Käufern. Aber was ich sozusagen sehr spannend daran finde, ist, dass die insgesamt die IT-Landschaft sich im Ärztebereich in den nächsten 10 Jahren komplett ändern muss. Weil wir sind immer noch auf Windows 95 Standard. Und der Druck wird in den nächsten Jahren signifikant wachsen. Die Ärzte werden immer weniger und gleichzeitig werden die Patienten immer mehr. Das heißt, ein Arzt muss in den nächsten Jahren immer mehr Patienten schneller und besser sozusagen versorgen können. Und das wird ohne Software nicht gehen und das wird ohne einen neuen Software-Stack nicht gehen. Und deswegen, glaube ich, werden wir immer mehr Themen in diesem Bereich sehen. Und wir werden auch immer mehr M&A sehen, wie manche Firmen sozusagen eine spezielle Lösung, wie hier Patientenkommunikation für Radiologen, entwickelt haben, die gut funktioniert, die dann sozusagen in Software für Radiologen reingeht. Und dann wird es interessant, wie sich so der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wird es immer mehr vertikal spezialisierte Software gibt, irgendwie dann für neben den Radiologen dann die Kardiologen oder die Orthopäden etc. Oder gibt es dann wiederum irgendwann eine Plattform, die über alles geht? Und da werden wir aber, glaube ich, in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren, ja, relativ langer der Zeithorizont, viel sehen, weil sich dieser Software-Stack komplett neu aufsetzen muss oder aufgesetzt werden muss. Und es aber gleichzeitig extrem schwierig ist, weil es ein hochfragmentierter Markt ist, der extrem reguliert ist und gleichzeitig der Kundenstamm, die Ärzte, extrem tech-unaffin. Die hassen Technologie.
Okay.
Ja. Das Software an Ärzte zu verkaufen, ist ungefähr so wie Eis an Eskimos. Das möchte irgendwie keiner haben. Ja, also ich höre mal auf, hier zu reden. Jan, wie schaust du denn auf das Thema?
Ja, ich finde das ja spannend. Es gibt ein, wir haben ja vor kurzem HTV in Floy investiert, die eben KI-geschützte Software entwickelt, die Radiologinnen und Radiologen hilft, schwer zu identifizierende Krankheiten zu erkennen. Und insofern, ich würde das 100% unterschreiben. Mittlerweile, wer selber mal in eine Arztpraxis reinläuft, merkt ja teilweise, wie hemdsärmelig das ist, wie der Software-Stack aussieht. Und gerade in Zeiten demografischen Wandels, alternder Bevölkerung etc. ist relativ klar, dass da viel passieren muss. Gleichzeitig gibt es natürlich in diesem Bereich auch oft diese eisernen Dreiecke, wie ein Gründer sie mal genannt hat. Die Patienten sind nicht immer unbedingt tech-affin, sind ja auch sehr viele schlicht alte Menschen etc. Die Ärzte sind nicht wahnsinnig tech-affin und dann habe ich noch die Krankenkassen, die jetzt auch nicht vor Innovationskraft strotzen. Und oft muss ich eben da diese unterschiedlichsten Parteien irgendwie mitnehmen, was dann eben die tatsächliche Implementierung einfach sehr zäh macht, wenn man sich anschaut, wie sich Deutschland mit so Themen wie dem E-Rezept irgendwie rumschlägt, ja auch schon seit, ich weiß nicht, ob es Jahrzehnte sogar schon sind, aber das ist schon...
Ja, auch digitale Krankenakte, ne? Das sind ja alles so Themen.
Digitale Krankenakte, ja, genau, ja. Genau. Aber es ist natürlich gleichzeitig einerseits ein riesiger Markt, Medizin, und gleichzeitig einer, der, wie Otto gesagt hat, auch schon wirklich wichtig ist. Ich habe gerade gesehen, die ersten Praxistests für das E-Rezept gab es 2002. Boah. Also zum Thema langfristige Finanzierung sicherstellen. Viel Spaß.
Aber das ist vielleicht ganz kurz, das ist wirklich der absolute Make or Break in diesem Markt, ist die Incentives von allen drei Parteien dieses eiserne Dreiecks hinzubekommen. Und witzigerweise ist der Patient der am letzten incentiviert werden muss, weil der macht meistens das, was der Arzt macht. Und den Arzt so richtig zu incentivieren, das ist die größte Herausforderung. Und dann sollte man möglichst mit den Kassen nichts Neues machen.
Aber ich wollte Otto, ich wollte eben nochmal genau reingehen, weil der Jan eben nochmal aufs Floor hingewiesen hat. Wir hatten den Benedikt Schneider hier zu Gast vor, ich weiß nicht, 4, 5 Monaten. Und ich meine, Jan, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der hat ja gestrahlt im Podcast. Du hast ja quasi das Grinsen über beide Backen gehört. So clever hat er, glaube ich, diesen Markt aufgebrochen. Ne? Das heißt, der hat das Thema Incentivierung eigentlich, glaube ich, genau richtig gespielt, oder?
Ja, genau. Das hat uns bei Floy eben sehr, sehr begeistert, dass wir das Gefühl haben, dass sie da sehr schlau vorgehen.
Also quasi nochmal so ein Revenue Share, ne, mit den Ärzten, ja.
Das sind diese Eagle-Leistungen, also die individuellen Gesundheitsleistungen, und haben letztendlich können den Radiologen einerseits eine medizinische Wirkung versprechen, also es ist für den Patienten gut, und gleichzeitig kann der einzelne Radiologe oder der einzelne Arzt auch schlicht mehr Umsatz machen. Und man darf nicht vergessen, Ärzte sind ja selbstständige Unternehmer. Und insofern ist mit diesem Doppelpunkt, kommt das sehr gut an bisher.
Und vielleicht auch nochmal von unserer Sicht, das Spannende ist, glaube ich, dass das eine Out-of-Pocket-Leistung ist. Das heißt, das ist nicht mehr das eiserne Dreieck, sondern nur noch eiserne Zweiecken.
Sehr gut, ja.
Ja, weil das ist ein wichtiger Punkt. Da muss ich schon mal mit einem weniger rumschlagen. Und der zweite Punkt ist, dass, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, was Floy macht, ist sie, Jan, du kannst mich gleich korrigieren, aber die nehmen sozusagen, ermöglichen es den Patienten, einen extra Scan zu bezahlen, dass alles nochmal vorsorglich durchgecheckt wird. Wofür es sozusagen eigentlich keine Zeit gibt und eigentlich auch keinen Verdachtsfall, sondern einfach nur, es wird nochmal alles von der KI durchgecheckt, ob auch alles da sein sollte, wo es sollen ist. Und wenn nicht, wird der Arzt nochmal darauf hingewiesen. Und ich glaube, das Spannende dabei ist, das ist so ein Peace of Mind für den Patienten. Der zahlt dafür 50 Euro.
Ja, sowas in Erinnerung habe ich auch in Erinnerung.
Sowas, ne? Ja. Dafür, dass er nochmal einmal von der KI durchgecheckt wird. Das muss er nicht in die Krankenkasse einsetzen etc. Der Arzt kriegt einen Teil davon. Der muss auch nichts ändern, sondern der kann das einfach integrieren und zurück zu deinem ursprünglichen Punkt anreihern. Die Incentivierung passt da halt einfach richtig gut, ja, weil der Arzt kann das machen, ohne in irgendeinen Workflow einzugreifen zu müssen, sondern es geht einfach so on top. Und wir glauben, dass dieses on top gehen und dann anfangen, von oben sozusagen den Stack langsam umzudrehen, macht eigentlich sehr viel Sinn. Weil du willst nicht was Fundamentales am Anfang ändern, sondern du willst eigentlich eine neue Leistung anbieten und dann darüber sich immer tiefer in den Stack sozusagen reinrollen und dann vielleicht auch eine existierende Kundenbasis aufbauen. Weil die andere Sache ist, selbst wenn du eine gute Lösung hast, um die Arztpraxen zu digitalisieren, dann sind diese auch nochmal extrem bunt in Form und Farbe. Ja, im Sinne von, es gibt Arztketten, die haben ihre eigene IT. Dann gibt es sozusagen so ganz kleinen Unternehmer, das sind irgendwie 1 bis 3 Ärzte, die sich so zusammengeschlossen haben, die haben überhaupt keine Kapazität für IT. Und dann gibt es sozusagen so ein bisschen das dazwischen. Und genug Ärzte im Kundenstamm zu haben, um da was anbieten zu können, ohne Kaltakquise machen zu müssen, ist, glaube ich, auch ein Riesenasset.
Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt hier zu Informi zurück. Wie ist das denn? Also kann man da von außen jetzt, habt ihr dann Gefühl, ob das ein guter Exit ist oder ein schlechter oder zumindest oder vielleicht sogar auch ein Fire Sale oder so? Also wonach würde man gucken? Weil ich frage auch deswegen, ich habe mit dem Olaf Jacobi gerade über Smart Reporting gesprochen. Die haben ja eine große Runde nochmal aufgenommen. Das klang so richtig erfolgreich. Ein bisschen ähnlicher Space ja irgendwie, ne?
Ja, also ich würde tippen und mal gucken, dann wird sich bestimmt jemand in den nächsten Tagen bei LinkedIn melden. Aber ich würde glauben, dass das ein guter Exit war für die Gründer. Warum? Weil die erst 2021 gegründet haben. Die Firma ist sozusagen gerade mal 3 Jahre alt. Das heißt, ist jetzt nicht ewig. Es waren 4 Gründer. Ich würde tippen, man kann sowas eigentlich gut bootstrappen und da erste Kunden haben. Und wenn dann Medavis sozusagen die anderen Kunden auf der Radiologie-Seite hat, aber eben nicht das Patientenportal und die Patientenkommunikation und dann vor dem Punkt steht, wo ist es jetzt selber entwickeln, das kostet 1, 2, 3 Jahre, oder kaufe ich jetzt für, ich glaube, das ist jetzt nicht ein doppelter Millionenbetrag, der da über den Tisch lief, aber weiß ich nicht, 6-7-stelligen Betrag, eine Firma, die schon Kunden hat und eine Lösung hat, die funktioniert. Und wenn das gebootstrapped ist und die das für 4 Millionen verkaufen und
ja, ein Investor war drin, habe ich gesehen, ne? Der hier AWS Healthcare Accelerator.
Ja. Also ich würde tippen, dass das für die Gründer insgesamt eigentlich ein guter Exit war. Für einen großen VC, der da jetzt investiert wäre, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht der Fund Returner gewesen. Dafür wäre es was zu kurz und der Käufer im Zweifel zu klein, um da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 9-stellige Summen zu investieren.
Cool, ja, da sind wir eigentlich durch, ne? Jan, vielleicht nochmal kurz die Brücke zum Podcast hier mit David Fischer. Der wusste nicht ganz genau, wann euer Summit ist. Der hat so gemutmaßt so irgendwann im Mai oder Juni. Weißt du das besser?
Ja, das weiß ich besser. Also unser Summit ist am 15. Mai. Es ist invite only, aber gleichzeitig wie immer im VC ist es gut, wenn man Leute kennt. Also insofern, wenn ein interessierter Gründerinnen, Gründer sagt, sie möchten unbedingt da mit anderen VCs, anderen Gründern, anderen LPs netzwerken, gerne eine kurze Mail schreiben und erklären, warum. Und dann, denke ich, haben wir vielleicht noch ein letztes Restkontingent an Tickets, die ich meiner Kollegin aus den Rippen leiern kann.
Super. Dann hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube, rundum gut und ich glaube, positiv. Also mein Mosamit nochmal 40 Millionen. Das heißt, trotz sozusagen, ich sag mal, Bubble Burst in 2022 gibt es weiterhin Investoren, die noch in harte Themen investieren. Und ich glaube, die andere Message ist, der Healthcare-Markt bereitet sich auf eine komplette Transformation vor. Und wir sehen so die ersten interessanten Transaktionen in dem Bereich.
Und nicht vergessen, euch geht super, Otto. Ne? Das nehme ich jetzt auch nochmal mit.
Nicht nur gut. Sehr gut.
Cool. Ja, da hoffe ich, das bleibt so. Und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Lieben Dank euch beiden. Ne?
Alles klar. Danke euch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, Jans.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Otto Birnbaum von Revent
und
Jan Mitschaika, ich bin Partner bei HV Capital.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.